Info. Das Thema.
Die letzte Autonomie. Gericht urteilt über Sterbehilfe.
Es heißt immer, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist ein leicht abgegriffenes Sprichwort, aber es stimmt eben häufig in Situationen, die uns an die Grenzen bringen. Wenn ein Mensch keine Hoffnung mehr hat, weil eine tödliche Krankheit ihn erfasst hat und sein Leben für ihn nicht mehr lebenswert ist, dann ist das mit der Hoffnung so eine Sache. Es gibt Menschen, die dann für sich entscheiden, ich möchte so nicht mehr weiterleben. Wer sich dann aber umbringen will, der kann in Deutschland nicht auf die Hilfe von Ärzten oder Vereinen hoffen. Die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe ist hierzulande praktisch verboten. Das ist umstritten. Das Bundesverfassungsgericht entscheidet deshalb heute darüber, ob dieses Verbot zu weit geht. Das ist eine Grundsatzentscheidung mit weitreichenden Folgen für die Politik und für die Rechtsprechung hierzulande.
Wenn es nach Klaus Reinhardt geht, er ist Präsident der Bundesärztekammer, dann muss das Gesetz nicht geändert werden.
Dass die organisierte oder auf Geschäftsmäßigkeit angelegte Form der Assistenz des Suizids weiter strafbewehrt bleibt, wäre in unserem und meinem Sinne.
Reinhardt ist seit 27 Jahren Hausarzt in Bielefeld. Der Wunsch zu sterben sei nie an ihn herangetragen worden. Er hätte ihn auch nicht erfüllt.
Ich habe in ganz vielen Fällen Menschen bis ganz kurz vor ihrem Tode auch persönliche Freunde begleitet bei schweren Erkrankungen und habe das als eine besondere, auch ärztliche und persönliche Lebenserfahrung empfunden.
Wie Karlsruhe heute entscheiden wird, da ist sich Klaus Reinhardt beim Gespräch mit dem ARD-Hauptstadtstudio ziemlich sicher.
Also das, was wir hören und aus der mündlichen Verhandlung wissen, gehen wir zunächst davon aus, dass der Paragraph 217 ausgesetzt oder fallen wird.
Die Ärzteschaft sei in dieser Frage gespalten, räumt Reinhardt ohne Umschweife ein. Da sei sie ein Abbild der Gesellschaft. Dass auch Ärzte sich an das Bundesverfassungsgericht gewandt haben, liegt an ihrer Sorge, bestraft zu werden, weil sie mehr als einen Patienten beim Sterben begleiten und dabei starke Schmerzmittel verschreiben, die das Leiden, aber auch das Leben verkürzen. Ist das schon eine geschäftsmäßige Sterbehilfe? Bislang ist dafür in Deutschland kein Arzt verurteilt worden. Als der Bundestag 2015 über 4 Gesetzesvorschläge zur Reform der Sterbehilfe diskutiert hat, wurde die Situation der Ärzte angesprochen. Karl Lauterbach von der SPD und die Grüne Renate Künast.
Machen wir uns doch nichts vor. Das macht kein Arzt mehr. Ich würde es selbst auch nicht machen. Das ist zu riskant.
Geschäftsmäßig ist alles, selbst wenn kein Geld fließt.
Auch Lauterbach geht heute davon aus, dass die obersten Karlsruher Richter die Verschärfung der Sterbehilferegelung von 2015 kassieren. Eine klare Trennung zwischen dubiosen Sterbehilfeorganisationen und dem ärztlichen Handeln hält er für nötig, sagt er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aber Ärzte müssten ihren Patienten bei der Selbsttötung helfen dürfen, nämlich dann, wenn die an einer unheilbaren Krankheit leiden. Das Grundgesetz verspricht den Menschen Autonomie, aber ist damit auch die Freiheit gemeint, aus dem Leben zu scheiden, wenn die Schmerzen unerträglich sind? Die Abgeordneten hatten sich 2015 die Diskussion darüber nicht leicht gemacht.
Leiden im Sterben ist sinnlos. Kein Mensch muss einen Qualtod hinnehmen.
Wir brauchen Assistenz im Leben und keine Assistenz im Suizid.
Das Angebot auch bei Sterbehilfe Nachfrage schafft, das haben wir doch auch in den Entwicklungen in den Nachbarländern erfahren, das hat sich gezeigt.
Keiner meiner Wähler hat mir das Recht übertragen, dass ich entscheide, wie er zu sterben hat.
Wer darf todkranken Menschen beim Suizid helfen? Die juristische und verfassungsrechtliche Antwort kommt heute aus Karlsruhe. Die Meinung der Deutschen ist in dieser Frage erstaunlich klar. Über 80% wollen, dass Ärzte ihren Patienten ein todbringendes Mittel verschaffen. 67% lehnen den geltenden Strafrechtsparagraphen 217 zum Verbot geschäftsmäßiger Sterbehilfe ab. Das ergab eine aktuelle Umfrage im Auftrag der ARD.
Eigentlich ist die Medizin dazu da, das Leben eines Menschen so gut es geht zu verlängern. Mit moderner Technik geht das auch weit über den Zeitpunkt hinaus, bis zu dem ein Patient das aus eigener Kraft noch schaffen würde. Was passiert aber, wenn derjenige das selbst gar nicht mehr möchte, wenn er seinem Leben freiwillig ein Ende setzen will? Dann müsste eben diese Medizin ihm auch helfen. Ob das in Deutschland erlaubt werden soll, die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe, darüber entscheidet heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die Lage ist da ein bisschen kompliziert, denn auf der einen Seite hat es schon Urteile gegeben von Gerichten, wo es hieß, jawohl, einem todkranken Patienten muss man auf dessen Wunsch hin den Zugang ermöglichen zu bestimmten Medikamenten, damit er sterben kann. Die Bundesregierung verweigert den Patienten aber dieses Recht mit entsprechenden Anweisungen an die Ärzte zum Beispiel. So gesehen fällt da heute eine Grundsatzentscheidung. Darüber habe ich mit Professor Robert Rossbruch gesprochen. Er ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft Gesellschaft für humanes Sterben, einer Organisation, die für eine Liberalisierung der Sterbehilfe plädiert. Herr Professor Rossbruch, auf welches Urteil hoffen Sie denn heute in Karlsruhe?
Ich gehe davon aus, dass der Paragraph 217 Strafgesetzbuch in seiner jetzigen Form keinen Bestand haben wird. Das heißt, dass das Bundesverfassungsgericht mit hoher Wahrscheinlichkeit den Paragraph 217 Strafgesetzbuch aufgrund seiner Verfassungswidrigkeit für nichtig erklären wird. Das hätte zur Folge, dass es dann wieder möglich ist für Schwerkranke, für unheilbar erkrankte Menschen, die sich nur mit Hilfe eines Dritten, eines ärztlichen Assistenten suizidieren können, diese Möglichkeit dann wieder in Deutschland eröffnet ist.
Eine Möglichkeit des Urteils wäre aber auch, dass man zum Beispiel sagt, okay, die Hilfe zum Sterben, die machen wir davon abhängig, ob sich der schwerkranke Mensch beraten lässt vorher, so ähnlich wie bei einer Abtreibung, oder dass ein Gremium von Experten sich diesen Menschen genau anschaut, ihn begutachtet. Könnten Sie auch mit so einem Urteil leben?
Ich gehe mal davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht möglicherweise dem Gesetzgeber aufgeben wird, eine andere gesetzliche Regelung zu schaffen, die nicht im Strafgesetzbuch verankert sein wird. Könnte möglicherweise mit dieser Entscheidung leben. Ich persönlich plädiere eigentlich dafür, dass wir möglicherweise Schweizer Verhältnisse bekommen. Das heißt also, auch in der Schweiz ist es so, dass schwerkranke Menschen erstmal über einen Konsulararzt nochmal diagnostiziert werden. Das heißt also, die Krankenunterlagen werden nochmal durchgeguckt, ob wirklich der Fall einer schweren Krankheit bzw. einer unheilbaren Krankheit vorliegt. Und dann wird noch festgestellt, ob eine Entscheidungsfähigkeit da ist, also ob der betroffene Patient im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte ist und eine wohlüberlegte, frei verantwortliche Entscheidung getroffen hat. Also mit diesen Voraussetzungen könnten wir sehr gut leben.
Das heißt, wenn es da gewisse Auflagen gibt, höre ich raus.
Die Auflage mit der Beratungspflicht halte ich für ein bisschen problematisch. Mhm. Man setzt zwar immer in Analogie den Paragraph 218. Jetzt muss man
genau, das ist wissen, der Abtreibungsparagraph, so da wird gerne darauf Bezug genommen.
So ist es. Jetzt muss man einfach wissen, hier geht es ja um jemand Dritten, also um das nicht geborene Leben, über das entschieden werden soll. Und da ist eine Beratung sicherlich sinnvoll. Hier geht es aber um den Betroffenen selbst. Und ich stelle mir jetzt einen schwerkranken Mensch vor, der 70, 80 Jahre ist, noch im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte und nach sehr langer Überlegung zu der Erkenntnis gekommen ist, so möchte ich nicht mehr weiterleben, ich möchte jetzt mein Leben beenden. Und der soll jetzt noch mal zu einer Beratung gehen. Dass man ihm das empfiehlt, möglicherweise noch mal ärztliche Informationen einzuholen, eine ärztliche Beratung vorzunehmen, das ist okay. Aber eine Beratungspflicht halte ich für problematisch.
Wenn wir nochmal das große Ganze betrachten, es könnte ja sein, dass mit diesem Urteil die Sterbehilfe in Deutschland, unter welchen Bedingungen auch immer, liberalisiert wird. Haben Sie dann nicht die Sorge, dass vielleicht einige kranke Menschen dann diesen Weg der Sterbehilfe leichter wählen, um anderen nicht zur Last zu fallen?
Also das glaube ich nicht. Das ist immer wieder ein Argument, das auch verbunden wird mit diesem Dammbruchargument, dass die Menschen, die ich kennengelernt habe, die sehr, sehr schwer krank sind und die sich das lange, lange überlegt haben, die machen das nicht einfach so. Grundsätzlich hat jeder Mensch das Bedürfnis zu leben und möglichst gut zu leben. Also das sind Fälle, bei denen man sich selbst wünscht, wenn man diese Krankheit hat, auch möglichst liberal und möglichst freiheitlich aus dem Leben gehen zu können.
Die Sterbehilfe ist für viele ja auch ein Tabu, darüber redet man auch nicht so gerne. Wenn der Staat jetzt das auch noch erlauben sollte, würde dann der Suizid, also der Tod am Ende, nicht zu einem Verwaltungsvorgang werden? Das sagen ja die Kritiker zum Beispiel.
Ja, es geht nicht um das Erlauben. Es ist so, dass der Suizid schon immer bei uns in Deutschland straffrei war. Das heißt, jeder hat das Recht, nach unserer Verfassung selbst zu entscheiden, ob er sich das Leben nimmt oder nicht. Es war auch über 145 Jahre lang so, dass die Hilfe zum Suizid straffrei war. Erst seit Dezember 2015 ist das unter Strafe gestellt. Und wir fragen uns, warum eigentlich? Man hätte auch andere Formen wählen können, wie in Oregon zum Beispiel, in den USA oder in der Schweiz, wo es gesetzliche Regelungen gibt, die einen Missbrauch verhindern, wo auch geprüft wird, dass eine ernsthafte, lange wohlwollende Überlegung des Betroffenen angestellt worden ist, der sich möglicherweise auch noch mit seinen Familienangehörigen unterhalten hat und dann zu dieser Entscheidung kommt. Also ich sehe dieses Argument nicht. Das ist für mich nicht greifbar und im Grunde genommen empirisch auch nicht belegt. Das Gegenteil ist eher der Fall. Es sind auch gerade Familienangehörige, die sehr stark noch klammern und das eigentlich nicht wollen, dass der Betroffene sich suizidiert.
Weil Sie das gerade ansprechen, Sie kennen ja auch aus Ihrer Arbeit als Anwalt Menschen, die gerne Sterbehilfe in Anspruch nehmen würden, in Form eines Medikaments zum Beispiel. Warum ist denen das so wichtig, dass das staatlich erlaubt wird in Deutschland? Denn es gibt ja auch entsprechende Vereine in der Schweiz zum Beispiel, an die man sich wenden kann.
Ja, also zunächst ist es mal so, dass nach unserem Grundgesetz ein bundesdeutscher Bürger das Recht haben muss, auch in Deutschland diese Freiheiten zu haben und nicht dafür ins Ausland gehen zu müssen. Das ist das eine. Das zweite ist, es geht hier gar nicht um die Erlaubnis des Staates darum, dass er dafür Sorge trägt, dass ein Betroffener dieses Medikament, in diesem Falle wäre das das Natriumbendopapidal, hier bekommt, sondern es geht darum, dass der Staat es ihm nicht verweigern darf. Es macht doch keinen Sinn, dass ich nach unserem Grundrecht ein Recht auf Suizid habe, aber der Staat mir verwehrt, einen humanen, einen sicheren und schmerzfreien Suizid zu machen. Das heißt, faktisch ist es so, ich habe dieses Grundrecht, muss mich aber vor den Zug werfen oder von der Brücke springen, um dieses Recht auch umsetzen zu können. Also es ist einfach nur eine Frage der Konsequenz und der Humanität, hier dafür zu sorgen, dass der Staat zumindest dem Betroffenen es nicht verwehrt, an dieses Medikament zu kommen.
Bei uns in Deutschland gibt es den Begriff Freitod, der umschreibt, wenn sich jemand umbringt. Wobei das mit dem Frei immer so eine Sache ist. Oft macht das jemand, weil er keinen anderen Ausweg mehr sieht, weil er keinen Sinn in seinem Leben mehr finden kann oder weil er so schwer krank ist, unter so großen Schmerzen leidet, dass er seinem Leben selbstbestimmt ein Ende setzen möchte. Das ist bei uns in Deutschland auch möglich. Wenn ihm aber jemand aktiv dabei hilft, ein Verein oder auch ein Arzt, wenn es also um Tötung auf Verlangen geht, dann ist das verboten und strafbar. Dafür kann man bis zu 5 Jahre Haft bekommen. Ob aber auch die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe verboten bleiben soll, darüber entscheidet heute das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Gigi Deppe erklärt, worum es dabei genau geht.
Das Gericht entscheidet über 6 Verfassungsbeschwerden, teils von Ärzten, teils von Sterbehilfevereinigungen, teils von Menschen, die in der Lage sein wollen, ihr Leben zu beenden. Bei der mündlichen Verhandlung im letzten April waren die Sterbewilligen größtenteils nicht dabei. Manche sind seit Einlegung der Verfassungsbeschwerde schon gestorben. Dafür waren andere Erkrankte im Gerichtssaal, wie zum Beispiel der Aktivist Hans-Jürgen Brennecke.
Ich habe Krebs und habe neue Metastasen und insofern weiß ich, dass ich auch nicht so unendlich Zeit habe. Im Moment bin ich noch auf den Beinen, aber das kann sich auch jeden Tag ändern.
Er spricht für die Kranken, kennt den neuen Paragraphen 217 in- und auswendig, der seit 2015 die geschäftsmäßige Unterstützung bei der Selbsttötung mit bis zu 3 Jahren Gefängnis bestraft.
Früher war die Beihilfe zum Suizid eben frei, während sie heute unter Strafe gestellt wird. Und da ist sehr viel Unklarheit, die wir hoffen, mit diesem Gerichtsverfahren endlich hinter uns zu bringen.
Mit auf der Seite der Kläger die Ärzte, zum Beispiel der Stuttgarter Palliativmediziner Dietmar Beck. Seine Patienten möchten oft mit ihm das Thema Selbsttötung besprechen, aber das geht nicht mehr so einfach.
Zum Beispiel, wenn Patienten das Bedürfnis haben, über Selbstmord zu sprechen, ohne dass sie tatsächlich ihn unbedingt durchführen wollen, aber einfach mal den Arzt dazu befragen, sind wir schon in der Bredouille und müssen aufpassen, dass wir den Patienten in dieser Hinsicht nicht bestärken. Und das hindert uns daran, frei zu reden.
In der mündlichen Verhandlung vom Verfassungsgericht verteidigten die Bundestagsabgeordneten das Gesetz. Michael Brandt von der CDU hatte zum Beispiel damals im Bundestag dafür gestimmt.
Der Gesetzgeber hat eine besondere Schutzpflicht und muss besonders auf die achten, die in einer prekären Situation, alte, schwache, lebensmüde, die muss er schützen. Denn es gibt Menschen, die willensstark sind, die angeblich auch autonom entscheiden können, einen Suizid zu begehen. Aber es gibt eben auch die Menschen, die sich in einer Drucksituation fühlen oder sich selbst unter Druck setzen und diesem Druck nicht widerstehen können.
Für die Verfassungsrichter ist klar, sie müssen ein großes Thema bewältigen. Gerichtspräsident Andreas Voskuhle.
Leben und Sterben und der Einfluss, den jeder Einzelne von uns hierauf nehmen darf, das rührt an die Grundfesten ethischer moralischer und religiöser Überzeugung. Wie wir mit dem Tod umgehen, spiegelt unsere Einstellung zum Leben. Das Recht darf hier nicht schweigen.
In der mündlichen Verhandlung ging es vor allem um die Frage, wie ist der neue Paragraph eigentlich zu verstehen? Was heißt es, jemanden geschäftsmäßig bei seinem Suizid zu unterstützen? Ist damit klar genug, wann Strafe droht? Und es wurde viel darüber diskutiert, wie lässt sich möglichst großer Schutz der Patienten mit möglichst viel Selbstbestimmung vereinbaren?
HR Info. Das Thema.
Die letzte Autonomie. Gericht urteilt über Sterbehilfe.
Ein Mensch, der unter großen Schmerzen leidet, der auf jeden Fall sterben wird an dieser Krankheit, die ihn heimgesucht hat, fleht seinen Arzt an. Bitte, sagt er, geben Sie mir ein Medikament, damit ich sterben kann, jetzt und hier. Wenn der Arzt ihm dann eine Spritze verabreicht, macht er sich strafbar. Das wäre dann aktive Sterbehilfe. Aber auch wenn er oder ein anderer ihm dabei auf andere Weise hilft, also einen Suizid fördert, dann ist das bei uns in Deutschland ein Problem. Auch die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe ist verboten worden vom Bundestag. Ob es dabei bleibt, entscheidet sich heute. Das Bundesverfassungsgericht wird dazu eine Grundsatzentscheidung verkünden. Es geht dabei um ethische Fragen, um Leben und Tod. Alles Themen, über die man normalerweise nicht gerne redet, aber eben manchmal reden muss. Wir haben unsere Korrespondenten in unseren Nachbarländern gefragt, in der Schweiz, Polen und den Niederlanden, wie das dort gehandhabt wird.
Aktive Sterbehilfe ist in der Schweiz verboten. Erlaubt ist dagegen der assistierte Freitod. Mehrere Vereine bieten die Sterbebegleitung an. Sie heißen zum Beispiel Exit, auf Deutsch Ausgang, oder Dignitas, also Würde. Während Exit nur Schweizer oder hier Wohnende aufnimmt, kann bei Dignitas jeder Mitglied werden. Die Vereine helfen dabei, zum Beispiel zu dokumentieren, dass man an einer unheilbaren, schweren Krankheit leidet, und sie helfen, das Medikament bereitzustellen. In der Regel handelt es sich um das Schlafmittel Natrium Pentobarbital, das in Wasser aufgelöst eingenommen wird. Wann und wo das geschieht, muss der Betreffende bei vollem Bewusstsein und ohne Druck von außen selbst entscheiden. In verschiedenen Volksabstimmungen wurde deutlich, die große Mehrheit der Schweizer Bevölkerung steht hinter dieser Möglichkeit des Sterbens. Seit Jahren steigt die Zahl der assistierten Suizide. 2017 waren es über 1000. Dietrich Karmeurer, Zürich.
Sterbehilfe, passive oder gar aktive, gibt es nicht in Polen. Im Gegenteil, auf Beihilfe zum Suizid oder Tötung auf Wunsch stehen Haftstrafen bis zu 5 Jahren. Das Strafrecht sieht zwar die Möglichkeit vor, die Strafe auszusetzen, wenn der Tod auf Wunsch des Gestorbenen eingetreten ist und die Beihilfe nachweisbar motiviert war durch Mitleid und das Ziel, ein schweres Leiden zu beenden. Doch in der Praxis gibt es kaum Gerichtsverfahren, in denen Sterbehilfe verhandelt wurde. Der Umgang mit Patientenverfügungen, die beispielsweise besagen, dass eine medizinische Behandlung nicht endlos aufrechterhalten werden soll, ist im polnischen Medizinrecht überhaupt nicht geregelt. Obwohl der polnische Ombudsmann für Bürgerrechte das Gesundheitsministerium mehrfach aufgefordert hat, diese gesetzliche Lücke zu schließen. Lediglich ein medizinischer Ethikkodex entbindet Ärzte von der Pflicht, beharrlich immer weiter zu behandeln. Dieser Kodex ist allerdings eher ein ethischer Leitfaden als rechtskräftige Regelung. Den wenigen Initiativen, eine öffentliche Debatte über Sterbehilfe in Polen zu führen, steht neben vielen auch in Deutschland diskutierten Bedenken vor allem der nach wie vor große Einfluss der katholischen Kirche entgegen. Denn in Polen, so das geläufige Argument, entscheidet nicht der Mensch über Leben und Tod. Aus Warschau, Martin Adam.
Laut einer aktuellen Umfrage begrüßen es 87% der Niederländer, dass Sterbehilfe in ihrem Land unter bestimmten Bedingungen möglich ist. Wichtigste Voraussetzungen sind, dass der Patient selbst den Wunsch nach Sterbehilfe äußert, dass er aussichtslos krank ist und unerträglich leidet, wie es im Gesetz heißt. Außerdem steht der behandelnde Arzt in der Pflicht, eine zweite Meinung einzuholen und jeden Fall einer Kontrollkommission zu melden. Im Jahr 2018 haben niederländische Mediziner mehr als 6000 Mal Sterbehilfe geleistet. Neben unheilbar kranken Menschen registrieren die Behörden immer häufiger auch Demenzpatienten, deren letzter Wille der Tod ist. Die juristische Bewertung solcher Fälle ist häufig kompliziert. Im vergangenen Jahr stand eine Gerontologin vor Gericht, weil sie den Sterbewunsch einer Alzheimer-Patientin erfüllt hatte. Die betroffene Frau habe aber weder unerträglich gelitten, noch sei sie unheilbar krank gewesen, befand die Staatsanwaltschaft. Die Ärztin musste sich daher wegen Mordes vor Gericht verantworten, wurde letztlich aber freigesprochen. Aus Den Haag, Ludger Katzmerzak.
Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.